herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Einfach-Füttern-Podcast-Folge. Hallo Denise.
Ja, hallo Astrid. Moin.
In dieser Folge wollen wir uns über ein Thema unterhalten, was tatsächlich ganz, ganz viele Betriebe brennend interessiert, das wissen wir. Es geht um das Laufverhalten am Melkroboter. Tiere, die nicht zum Melkroboter laufen, aus welchem Grund auch immer, versauen natürlich den Betriebsleitern häufig den ganzen Tag, weil natürlich der Grund, warum man einen Melkroboter hat, häufig auch damit einhergeht, dass man keine Kühe mehr holen möchte. Genau, Denise, wir haben uns hier intern, wir haben ja irgendwie 60-70% der Betriebe, mit denen wir hier zusammenarbeiten, sind Roboterbetriebe. Und uns hat natürlich diese Fragestellung ganz, ganz intensiv auch interessiert, weshalb wir da nochmal interne Studie quasi aufgelegt haben und die Daten ausgewertet haben. Dazu gibt es jetzt auch eine Veröffentlichung und wir haben uns gedacht, in dieser Folge können wir das ja mal ein bisschen für euch aufarbeiten und dann darüber sprechen, was sind so die Erkenntnisse, die wir daraus hatten.
Ja, tatsächlich ist es ja in unserer Arbeit so, dass wir natürlich auch das eine oder andere Mal dazu neigen, uns auf das Bauchgefühl zu verlassen oder auch uns darauf zu verlassen, was so der erste Eindruck von einer Herde auf einem Betrieb ist oder auch was der Eindruck der Landwirte von ihrer Herde auf dem Betrieb ist. Und alle, die uns aber schon ein bisschen länger folgen, wissen, dass wir natürlich auch große Fans von echten Kennzahlen und Daten sind, weshalb es einfach Sinn macht, hier aufgrund der guten Datenlage von über 330 Betrieben und ja, knapp 50.000 Kühen, die wir hier in der Beratung haben, auch regelmäßig interne Studien durchzuführen, Daten zu erheben, um dann auch noch bessere und optimalere Beratungsempfehlungen rausgeben zu können. Und im Zuge dessen hatten wir eben im vergangenen Jahr immer auch eine Umfrage gestartet zum Laufverhalten und da auch die KPIs abgefragt bei den Betrieben, weil wir eben auch tatsächlich sehr viele Melkroboter-Betriebe im Training haben, wie du ja auch schon gesagt hattest, Astrid. Und es für uns einfach ja auch spannend ist zu gucken, ob es tatsächlich so ist, dass wenn man mehr Kraftfutter am Roboter füttert, dass die Kühe dann einfach besser laufen, als wenn man weniger Kraftfutter füttert.
Das ist ja jetzt die gängige Meinung. Ne? Wenn man jetzt so googelt und sich damit beschäftigt oder wenn man halt sagt, okay, irgendwie kommen die Tiere nicht ordentlich zum Roboter, dann geht man immer davon aus, dass man die doller locken müsste.
Ja, das ist richtig. Und dass man vielleicht auch nicht die richtige Kraftfuttersorte hat, da kann man sonst auch nochmal einen Podcast zu machen, weil wir da ja auch tatsächlich mit eigenen Rezepturen arbeiten im Training, weil wir da auch ausreichend Erfahrungswerte sammeln durften, was funktioniert als Futter und was funktioniert nicht gut für die Kühe. Und letztendlich ist es die gängige Meinung, genau, viel hilft viel. Und was aber ja noch auch viele Betriebe beobachten, und deshalb kommen sie dann ja auch oftmals zu uns, dass die Tiergesundheit dann eben nicht so funktioniert. Dann laufen möglicherweise die Tiere zum Roboter und man muss wenig Tiere holen. Aber man hat einfach den Eindruck, dass die Klauengesundheit besser sein müsste, dass die Tiere doch auch gerade um den 80. bis 120. Tag so am Rande von einer Azidose leicht sind, vielleicht auch einer subklinischen Azidose, die dann dazu führt, dass die Fruchtbarkeitsleistung nicht ganz optimal ist oder besser sein könnte. Das sind ja alles genau diese Stellschrauben, wo es unser Ziel ist, da noch mehr Wissen zu vermitteln. Und da geht es ja eben wie immer nicht darum, wir sind morgens aus dem Bett gehüpft und hatten eine Idee, sondern wir gucken dann anhand der Daten aus jetzt nahezu 15 Jahren unabhängiger Beratung, was macht einfach für den Betrieb tatsächlich am meisten Sinn in seiner individuellen Situation, wo dann ja auch die Stallumgebung, ne, Laufgangbreite, Belegungsdichte, Tierzahl am Roboter, freie Zeit, ja auch Komponenten sind, die auf jeden Fall mit berücksichtigt gehören.
Was wir in diesem Atemzug natürlich dann häufig mitbekommen, gerade auch Betriebe, die dann neu starten, haben dann teilweise sehr, sehr, sehr hohe Kraftfuttergaben am Roboter. Ne? Wer auch immer das da oder wie auch immer die Daten da dann reingekommen sind, aber dass Kühe dann 7 oder teilweise 8 Kilo Kraftfutter am Roboter haben, ist dann häufig auch nicht so, dass dann am Futtertisch nur 3 Kilo Kraftfutter noch liegen, sondern dass die Tiere dann natürlich dann pro Einzeltier tatsächlich sehr, sehr hohe Kraftfuttergaben haben. Warum ist das aus unserer Sicht immer so kritisch?
Ja, also zum einen muss man da auf jeden Fall die Landwirte in Schutz nehmen, weil das oft so nach Bedienungsanleitung mal ursprünglich so eingestellt wurde, dann ja oft auch von anderen Personen, die vielleicht eher Techniker sind als Leute, die Kühe füttern, so das, was wir hier eben den ganzen Tag machen. Und man dann natürlich auch Angst hat, wenn man dann so eine neue Technik im Stall hat, die nicht gleich gut nutzen zu können oder da irgendwie auch Fehler zu machen, ne? Weshalb es da durchaus sein kann, dass man zwar mit hohen Kraftfuttergaben startet, dann aber relativ schnell feststellt, na, das funktioniert jetzt für mich nicht gut und dann mit dem Futterberater da auch schon nach unten reguliert oder wenn es ein Berater ist, der sich da auch schon besser mit auskennt, der eher moderate Kurven eingestellt werden. Die Herausforderung in der Praxis ist tatsächlich zu gucken, deswegen sind die Betriebe ja auch sehr unterschiedlich, also die füttern zwar alle offiziell Teilthemen eher, weil eben noch Kraftfutter an einer anderen Stelle mit dazukommt. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Konzepte. Es gibt die Betriebe mit wenig Kraftfutter am Futtertisch, so nur 2-3 Kilo und sehr hohen Mengen am Roboter. Zusätzlich dann manchmal noch an Kraftfutterstationen, weil auch bei dreimaligen Melken diese Maximalmengen sonst ja gar nicht abgerufen werden könnten. Und oftmals fehlen den Herden aber im Hintergrund die hohen Futteraufnahmen, um dann mit diesen hohen Kraftfuttergaben auch gesund umgehen zu können, also um dabei gesund zu bleiben. Weshalb unsere Strategie immer ist, erstmal so zu gucken, was ist denn das Futteraufnahmelevel überhaupt, ne? Wie viel Trockenmasse fressen die Kühe und da auch die Daten zu verifizieren. Also da ein einfaches Beispiel, wenn der Betriebsleiter sagt, naja, meine Kühe fressen 25 Kilo, die melken aber nur 30 Liter Milch und außerdem haben die noch Klauenprobleme und die werden nicht gut tragen. Dann bin ich immer erstmal skeptisch, ob die 25 Kilo Trockenmasseaufnahme dann überhaupt stimmen können. Ne? Und das sind ja so die Fragen, die man sich dann beim Kennenlernen des Betriebes einfach als Außenstehender stellen sollte, um den dann auch genau analysieren zu können, den Betrieb, und eine gute Strategie zu erarbeiten, wie man jetzt die Kraftfutterkurven, wenn es denn überhaupt Kurven sind, oder manchmal sind es ja auch fest eingestellte Mengen, so auf die Herde abstimmt, dass sie noch gesünder, noch fitter sind und dabei oder vor allen Dingen dadurch dann ja auch leistungsstärker werden. Wir haben in der Praxis auch häufig die Herausforderung, gerade im Süden der Dachregion, dass da noch mit sehr vielen unterschiedlichen Kraftfutterkomponenten dann an den Melkrobotern gearbeitet wird. Das ist dann ein bisschen wie beim Mikado-Spielen. Also da liegen die Stäbchen alle bunt gemischt in der Mitte und dann hat man manchmal auch noch ganz viele unterschiedliche Kurven, nicht nur für Fersen und alle älteren Kühe, sondern dann noch für andere Laktationsnummern dazwischen und 3 Kraftfuttersorten, weil Flüssigfutter auch noch gefüttert wird. Und dann wird es schnell bunt und für uns auch interessant. Aber insofern interessant, weil wir dann immer Fan davon sind, einfach und unkompliziert und tiergesund zu füttern und das dann ja auflösen müssen und die Kühe den Weg mit uns mitgehen müssen. Und das ist in der Praxis die größte Herausforderung, weil ich kann als Betriebsleiter oder als Herrenmanager, wenn ich feststelle, es tut meinen Kühen nicht gut, wie die Kraftfutterkurven gerade laufen oder die Kraftfutterzuteilung. Aber in der Regel hat man dann ja keine Idee davon, wie man es jetzt ändern kann, ohne was kaputt zu machen. Weil man möchte natürlich nicht, dass die Tiere noch schlechter werden in der Fruchtbarkeit oder vielleicht sogar auch in der Laktationspersistenz sich verschlechtern, weil sie da gerade sowieso schon nicht gut sind. Und hat dann immer große Angst davor, weil man die Effekte nicht direkt 3 Tage später sieht, sondern manchmal erst Monate später oder in sehr vielen Fällen Monate später und Wochen später, was kaputt zu machen. Es wird in der Praxis oft auch dann was kaputt gehen, weil man es oft mit der falschen Umsetzungsrate macht und wir da einfach ja immer wieder feststellen, dass Landwirte sagen, ja, ich habe das schon mal ausprobiert, aber das ging total in die Hose, weil die hatten dann 2 Liter weniger Milch, haben schlechter gefressen, Kotbild war nicht gut und dann bin ich wieder zurückgegangen. So, ne? Das ist ja dann der Klassiker.
Heißt, wir sind uns einig, dass hohe Kraftfutterspitzen einfach für die Tiere eine große Herausforderung sind. Jetzt gibt es ja auch den Trend, dass man, genau, das ist ja eben auch angesprochen, da mit festen Zuteilungen arbeitet. Ist das denn dann die Lösung? Oder, um auch so langsam in dieses Thema Laufverhalten dann reinzukommen, oder versaut man sich dann automatisch Laufverhalten damit?
Also ich kann das ja schon mal vorweggreifen. Man kann sich das sonst auch gerne bei unseren Blogartikeln dann in Ruhe nochmal durchlesen. Den Artikel, den wir dann damals auch für die Milchpraxis verfasst haben, der wird jetzt auch nochmal im Bauernblatt erscheinen, weil die den auch gut finden und gefragt hatten, ob sie den auch nochmal veröffentlichen können. Und letztendlich ist es natürlich so, dass viel Kraftfutter nicht zu einem guten Laufverhalten automatisch führt, weil es einfach sehr darauf ankommt. Zum einen, was versteht ihr überhaupt unter gutem Laufverhalten? Weil für den einen ist das 3% Kühe holen und für den anderen ist das 10% Kühe holen. Ich habe auch schon Betriebe kennengelernt, für die ist es völlig in Ordnung, wenn sie jeden Tag 25% der Kühe holen, weil sie einfach wissen, dass ihre Stallumgebung da gerade gar keine anderen Möglichkeiten bietet, ne? Die sind am Aufstocken, wissen, sie haben viel zu viele Tiere an den Maschinen. Der neue Roboter ist aber noch nicht da, der da zusätzlich kommen soll, etc. pp. Bedeutet, jeder versteht ja unter gutem Laufverhalten etwas anderes. Und natürlich ist es so, wenn man sich Angebote einholt, da ist es auch egal, von welcher Firma, wird einem so eine Idee von, was ist ein gutes Laufverhalten, dann ja auch mitverkauft. Und man ärgert sich manchmal als Landwirt im Nachhinein, dass man jetzt ja gar nicht auf diese KPIs kommt, also diese Zahlen von der Herde gar nicht eingehalten werden können. Da ist es mir aber auch immer wichtig, einmal zu hinterfragen, bist du denn jetzt der Durchschnittsbetrieb aus der Bedienungsanleitung, für den es eben passt, dass du 2, 3 Kilo Kraftfutter am Futtertisch fütterst, 7, 8 Kilo an dem Roboter und dann läuft es, weil deine Ziele nicht so sind, dass du dich jetzt stetig weiterentwickeln willst mit der Herde und dir einfach wichtig ist, dass du viele Melkungen pro Kuh und Tag hast und du keine Kühe holen musst, dann hast du einfach ein ganz anderes Management und auch brauchst du eine andere Ration, als wenn dein Ziel ist, Hauptsache gesund und so viel Milch wie möglich, weil das hat auch nichts miteinander zu tun, ne? Ich habe schon super viele Betriebe kennengelernt, die 3 Melkungen und mehr hatten, aber gar keine Milch dabei. Und dann habe ich schon super viele Betriebe kennengelernt, die richtig gute Milchmengen von über Mitte 30 Liter, Ende 30 Liter, Anfang 40 hatten und eben nicht so viele Melkungen, also unter 3 auch lagen, deutlich, also nicht bei 2,9 oder so. Bedeutet auch hier, das ist nicht der Game Changer automatisch, weil es gibt ja auch konventionell melkende Betriebe, die mit zweimaligen Melken 36, 37 oder 38 Liter noch melken können. Klar, da muss man sich wieder andere Fragen stellen. Und da noch mal gucken, ne, so wie geht man da langfristig mit um. Aber was ich damit sagen will, jeder versteht unter gutem Laufverhalten erstmal etwas anderes und das muss man für sich klar haben. Es macht auch einen sehr großen Unterschied, hole ich die Tiere selbst oder holen Mitarbeiter die Tiere? Gibt es dafür feste Zeiten, wann die geholt werden? Können die Tiere sich daran gewöhnen, dass es diese festen Zeiten gibt? All das muss man sich dann ja immer wieder hinterfragen, ob das dann auch richtig ist, dass die sich daran gewöhnen, dass es diese, ach, der kommt eh und holt mich, Zeiten gibt. Und da muss auch jeder Betrieb gucken, was dann gut zu ihm passt. Und ja, letztendlich hat sich auch bei uns in der Feldstudie wieder ganz klar gezeigt, dass eben nicht die Betriebe mit der meisten Kraftfuttergabe das beste Laufverhalten haben. Das ist ganz klar nicht der Fall.
Ist es denn einfacher, ein gutes Laufverhalten zu haben, wenn ich eine höhere Kraftfuttergabe am Roboter habe? Es ist grundsätzlich eine valide These.
Aus unserer Sicht nicht, weil sich das jetzt in den Daten bisher nicht bestätigt. Ich denke, wir werden diese Studie auch, weil uns das sehr leicht fällt, dieses Jahr wiederholen oder auch in den nächsten Wochen, damit wir auch einen gleichen Jahreszeitraum haben und dann auch Vergleiche anstellen. Und dann kann es sein, dass es in ein paar Wochen oder Monaten einen Podcast gibt, wo man dann auch noch mal wieder überlegt, so Mensch, was hat sich jetzt geändert oder wie sieht jetzt die Datenlage aus? Aber grundsätzlich ist es einfach so, es gibt von allem was. Es gibt eben Betriebe mit ohne Futterkurve, wo alles fest eingestellt ist, wo die Tiere sehr gut laufen. Ne, um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, das ist nicht automatisch so, dass sie dann schlecht laufen. Natürlich hat jeder Stall einen anderen Gap. Bei dem einen brauche ich eben nur 0,6 Kilogramm Lockfutter für die altmelkenden Tiere, damit die dann überhaupt nochmal ankommen. Und bei den anderen müssen es aber eher an die 1 Kilo sein, weil es sonst Probleme mit dem Laufverhalten gibt. Und das ist, wie gesagt, dann auch stark davon abhängig, wie ist der Kuhkomfort, ne? Wie gerne liegen die Tiere. Ja. Auch hier, wenn die Tiere viel und gerne in den Boxen liegen, weil es einfach bequem ist und sie sich schnell ablegen innerhalb von 2 Minuten, nachdem sie die Box betreten haben, ist es ja faktisch einfach so, dass es dann mehr Aufwand ist, die Tiere zu holen, als wenn sie eh rumstehen, weil sie sich nicht ablegen wollen und dann immer überlegen, ach, laufe ich da jetzt nochmal kurz hin oder nicht, ne?
Ja. Ließ sich denn in der Datenauswertung einen Trend ableiten von einem Parameter oder so, der, wo man sagen kann, wenn du das einhältst, dann hast du ein gutes Laufverhalten?
Was auf jeden Fall Laufverhalten kostet, ist Belegung, also auch von der Maschine. Es gibt immer auch hier wieder sicherlich Argumente oder weil es dann auch diese Sternschnuppen gibt, die besonders viel Milchkilogramm pro Tag pro Maschine melken können. Aber da gilt es auch immer zu hinterfragen, mit welchem Aufwand und was ist so der reguläre Ertrag von so einer Maschine. Und da, also warum komme ich da drauf? Weil ganz viele Betriebe auf mich zukommen und sagen, naja, ich habe doch da nur 65 Tiere und irgendwie klappt das aber nicht. Dabei melke ich doch 38, also will 38 Liter melken so und kommt da aber nicht hin, weil die Tiere sich ja jetzt gegenseitig im Bild stehen, dann möglicherweise noch im Altgebäude, wo die Laufgänge dann eben auch nicht 4 Meter Breite haben und so weiter und so fort. Bedeutet, jeder Stall hat eine ganz klare Kombination aus, wie viele Kühe mit wie viel Milch funktionieren. Und da ist auch nicht diese freie Zeit tatsächlich, also zumindest das unsere Beobachtung hier, immer der aussagekräftige Punkt. Also nach dem Motto, naja, ich habe ja 15%, das muss doch jetzt irgendwie noch besser klappen. Sondern da spielen eben diese Stressoren, die auf die Kühe wirken, auch eine ganz erhebliche Rolle. Und wenn die sich da beengt fühlen, wenn die sich nicht gerne in die Liegeboxen legen oder weniger gerne als vielleicht woanders oder da auch bevorzugte Liegeboxen haben, ne, so dieses künstliche Überbelegen, man hat irgendwie 20 Boxen, die super bequem sind und dann hat man nochmal 20, die nicht so bequem sind und dann kommen wieder die bequemen. So, und die Kuh dann immer versuchen muss, diese Box nicht freizugeben, weil sie weiß, dass sie danach in eine unbequemere muss. All das sind ja Sachen, die die Tiere auch in ihrem Tagesablauf dann davon abhalten, freiwillig nochmal schnell hinzulaufen. Anderes Beispiel, wir haben das ganz oft in Azidoseherden, wenn die also so immer so leicht azidotisch sind, die Tiere, sind die sehr nervös und dann hoppeln die den ganzen Tag vorm Roboter rum. Und dann hat man auch ganz viele Verweigerungen plötzlich, aber das hat nichts mit Tierwohl oder optimaler Umweltgestaltung zu tun, sondern das hat auch viel damit zu tun, dass die Kühe sich unwohl fühlen, nicht wissen, wo sie ihre Zeit vertreiben sollen, in Anführungsstrichen, und dann drücken sie sich halt da vor diesen Boxen rum, ne? Weshalb man da auch skeptisch werden muss, wenn sie da plötzlich ein ganz anderes Verhalten zeigen.
Ja, wenn ich mich jetzt gedanklich davon löse als Betrieb, dass ich sage, die Kraftfuttergabe am Roboter entscheidet über das Laufverhalten, dann muss ich ja, wissen wir beide auf jeden Fall, uns ganz, ganz intensiv auch mit der Futtertischration auseinandersetzen, weil die natürlich auch die Rahmenbedingungen dann schaffen muss. Was ist das Wichtigste, was muss man am wichtigsten einhalten an der Futtertischration, damit das Laufverhalten nicht nur über die Kraftfuttergabe beeinflusst werden kann?
Also wichtig ist ja da, die Basics insofern einzuhalten, dass die Tiere am Futtertisch erstmal nicht Futter selektieren können. Warum ist uns das wichtig oder warum nenne ich das als erstes? Weil in dem Moment, wo ich zusätzlich zu einer hohen Kraftfuttergabe am Mac-Roboter auch noch Futterselektion am Futtertisch habe, habe ich ja noch viel größere tiergesundheitliche Probleme bei den Tieren nachhaltig. Also was Klauen, Unfruchtbarkeit etc. angeht. Ne? Abmelken, rutschen in der Ketose, werden nicht tragend, stellt man zu dick wieder trocken, weil sie dann doch irgendwann tragend geworden sind. Diese ganzen Baustellen. Und natürlich kann man sich mit Energiedichten, Eiweißdichten und so immer Glaubenskriege ausfechten. Und dann ist es auch so, dass natürlich eine sehr energiereiche Ration, was auch immer das jetzt sein mag, also weil das ist ja auch wieder sehr stark von der Definition abhängig, die man so vor Ort hat und von der Herde, wie sie darauf reagiert, weil jede Herde unterschiedlich reagiert. Also manche Herden werden sehr schnell träge durch zu viel Energie und Überhang von Energie im Vergleich zur Eiweißgabe. Und andere Herden reagieren da sehr spät. Und unser Ziel ist ja, dass die Tiere nicht abmelken nach der Kalbung, dass die ihre Kondition so ja klar wie möglich halten. Und das bedeutet, dass wir da eben nicht sagen können, na gut, dann füttern wir nur 3 Kilo Eiweißfutter am Futtertisch, dann kriegen sie noch 60% Grassilage und 40% Maissilage und dann laufen sie gut, dann muss ich da nicht hingucken. Wenn man da als Betrieb das Ziel hat, die Tiergesundheit, / die Leistung und die Futterkosteneffizienz zu verbessern. Wenn man jetzt das Ziel hat, aus privaten Gründen oder weil man gerade irgendwie Ferienwohnungen baut oder irgendein anderes großes Projekt hat, wo man dann keinen Fokus hat, kann das ja mitunter mal eine Übergangslösung sein für einen kurzen Zeitraum, immer im Hinterkopf zu haben, dass es auf die Tiergesundheit drücken wird und dass man dann auch die Kollateralschäden wieder aufzusortieren hat, wenn man dann den Zeitpunkt hat. Ich will damit sagen, es gibt ja sehr viele Betriebe in der Praxis, die dieses Konzept so fahren und die das auch schon sehr lange so fahren und die können das auch weiterhin so handhaben. Die müssen es eben nur bewusst haben, dass wenn sie ihre Herde weiterentwickeln, wollen sie dieses Konzept dann nochmal auf links drehen müssten mit Betreuung, also mit Fütterungswissen, damit das dann nicht schief geht, weil sonst es gibt nichts Gefährlicheres, als wenn man dann so wilde Moves macht und dann klappt das nicht, was ich vorhin schon sagte, dann ist man frustriert, dann macht man wieder Rolle rückwärts und ja, traut sich da so schnell auch nicht wieder ran, weil es ja schon mal nicht geklappt hat, ne?
Ja. Was kam noch raus in der Datenauswertung?
Ja, also tatsächlich ist es ja einfach so, dass es auch nicht zu beobachten war jetzt in dieser Feldstudie, dadurch, dass man mehr Kraftfutter am Roboter gibt, automatisch mehr Milch hat. Also das ist, denke ich, auch noch wichtig zu wissen, sondern da kommt es wirklich dann auf die Ausgestaltung der Futtertischration und der Gesamtration an, ne? Weshalb ja immer unser Ziel ist, so nah wie möglich, alle, die uns kennen, wissen das, wir wollen Grundfuttermilch, wir wollen so nah wie möglich an der Voll-TMR ran. Also gucken wir, was kann man dem Betrieb zumuten an möglichem verlorenem Laufverhalten, weil das ist ja auch so, ne? Wenn ich jetzt jeden Tag 3% mehr Kühe holen muss oder 4% mehr Kühe holen muss und habe dafür, brauche ich dann eine Viertelstunde oder 10 Minuten, kann man sich ausrechnen, kann man sich auch auf dem Handy die Zeit stoppen, das machen wir mal ein paar Tage hintereinander und guck dann, was das mit der Tiergesundheit und / mit der Milchmenge macht, weil das ist ja mal unser Ziel, ne? Und wenn man dann damit durch ist mit dieser Umstellung, dann hat man in der Regel ja 2 bis 4, manchmal, wir haben auch Betriebe mit 6 Liter oder 8 Liter mehr Milch, und die dann gegenzurechnen. Und dann lässt sich halt sehr, sehr schnell feststellen, dass der Stundenlohn ja enorm ist, weil klar, es sind 10 Minuten und die muss ich mir dann auch die Zeit nehmen oder Teamkollegen müssen das in ihr Zeitkonto einbuchen können. Aber faktisch ist es in der Regel Geld, was sich stark lohnt. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, dass ihr 30% eurer Kühe holen sollt, aber einfach mal so zu hinterfragen, ob es jetzt dann diese 3 oder 5% sein müssen, die ihr mal vor 2 Jahren hattet, als ihr noch 3 Liter weniger Milch gemolken habt oder die ihr von eurem Berufskollegen gehört habt, der aber einen ganz anderen Stall hat als ihr oder die ihr beim Arbeitskreistreffen gehört habt, wo ihr auch gar nicht wisst, ob das jetzt überhaupt so stimmt. Also das sind ja ganz viele Sachen, wo man dann auch nochmal genauer hinterfragen muss, bevor man da Äpfel-Birnen-Vergleiche macht, ne?
Ja, sehr cool. Wie gesagt, lest euch gerne den Artikel durch. Den findet ihr bei uns auf der Website, wenn ihr da auf Blog geht. Ist in der Milchpraxis erschienen. Genau, vielen Dank fürs Zuhören.
Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.